Morgen. Wir haben in der ersten Einleitungssession über die Feste Israels haben wir den Vers gelesen, denn ich werde gewisslich die Heidenvölker vor dir aus ihrem Besitz vertreiben und deine Grenzen erweitern und niemand soll dein Land begehren, während du hinaufziehst, um dreimal im Jahr vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. So, was wir gesagt haben, ist, dass Israel durch die Einhaltung der Feste Israels oder der Feste Gottes einen besonderen Schutz von Gott verheißen bekommen hat, dass Gott gesagt hat, wenn du dreimal nach Jerusalem ziehst, um die Feste zu halten, dann werde ich wie eine feurige Mauer um dich herum sein und ich werde sogar dein Gebiet erweitern. Und ich weiß nicht, ob es euch die letzte paar Sessions, die wir verbracht haben miteinander, euch deutlich geworden ist, dass eigentlich, wenn man versteht, was die geistliche Bedeutung dieser Feste sind, wenn man es jetzt nicht unbedingt physisch jetzt nach Jerusalem geht, aber wenn man sagt, okay, wir verinnerlichen die Bedeutung dieser Feste in uns und wir versuchen es zu verstehen, was Gott uns da dazu zu sagen hat, dass es eigentlich schon wie eine Schutzmauer für uns ist, dass wir verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat für uns, dass wir verstehen, was der Heilige Geist in unserem Leben für eine Rolle spielt, dass wir verstehen über unseren jetzigen Zustand, dass er eigentlich nur zeitlich ist und das Wahre eigentlich in der Zukunft ist, dann ist das schon wie so ein geistlicher Schutz um uns herum, den uns Gott hier garantiert und versprochen hat. Und ich denke, dass es genauso eine Gebietserweiterung für uns alle ist. Und ich denke, diese Verheißung, die Israel bekommen hat, die können wir ganz persönlich auch für uns in Anspruch nehmen, dass wenn wir nicht nur jetzt vielleicht die Tage damit verbracht hat, sondern ich ermutige euch, entweder die Kassetten zu benutzen oder eure Aufschriebe und das nochmal in Ruhe alles im Gebet durchzugehen, die Stellen. Ich denke, dass es ganz genauso ein Segen für euch sein wird, wie für Israel, dieser verheißene Segen, dass Gott gesagt hat, ich werde sogar eure Grenzen erweitern. Und ich denke, dass Gott es mit uns auch alle tun möchte. Heute möchte ich noch zum zweiten Mal über das Laubhüttenfest sprechen. Und dort eher von einer prophetischen Perspektive für die Gemeinde und für Israel ausgehen. Und ich möchte beginnen mit einem Fest, das eigentlich 14 Tage vor dem Laubhüttenfest stattfindet. Und die Bibel berichtet uns darüber in 4. Mose Kapitel 29, Vers 1. 4. Mose 29, Vers 1. Es gibt eine ganze Reihe an Auflistungen der biblischen Feste. Eines davon haben wir am Anfang gelesen, finden wir im zweiten Buch Mose, das Kapitel 24. Dann das dritte Buch Mose, Kapitel 23, gibt nochmal die ganze Auflistung dieser Feste. Und dann auch 4. Mose 29 und das vorherige Kapitel gibt uns auch nochmal eine Auflistung. Und dann im 5. Buch Mose gibt es nochmal eine Passage, wo die Feste Israels beschrieben sind. Und ihr seht schon von daher, wie oft die wiederholt werden, wie wichtig eigentlich diese Feste für Gott sind. Aber hier heißt es, am ersten Tag des 7. Monats sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, denn dieser Tag ist ein Tag des Hörnerschalls und ihr sollt dem Herrn ein Brandopfer darbringen vom lieblichen Geruch, einen jungen Stier, einen Widder, 7 einjährige makellose Lämmer. Und ich möchte noch eine Passage lesen aus dem 4. Buch Mose, aus dem Kapitel 10, die Verse 1 und 10. Und der Herr redete zu Mose und sprach, mache dir 2 silberne Trompeten in getriebener Arbeit, sollst du sie machen, und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinden zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Und ich möchte noch lesen den Vers 10, aber an euren Freudentagen, es sei in euren Festen oder an euren Neumonden, sollt ihr die Trompeten stoßen bei euren Brandopfern, bei euren Friedensopfern, damit an euch gedacht wird vor eurem Gott, ich, der Herr, bin euer Gott. Hier finden wir zum einen mal ein Fest, das am ersten Tag des 7. Monats stattfindet. Und ich habe kurz, ich glaube, zweimal dazu Bezug genommen während der letzten paar Tagen. Gott nennt dieses Tag das Fest des Hörnerschalls. Und hier sind wohlgemerkt nicht die Shofar-Hörner damit gemeint, die wir diese Woche schon gehört haben mehrmals, sondern die Bibel spricht hier von Posaunen. Und das sind diese zwei silberne Posaunen, von denen wir gerade im vierten Buch Mose Kapitel 10 gelesen haben. Zwei silberne Posaunen sollten im Tempel liegen und die wurden zu verschiedenen Aktivitäten eingesetzt. Einmal um das Volk zu sammeln, wenn es eine besondere Veranstaltung gab, wo Mose eine Botschaft gehabt hat für das Volk, oder auch wenn ein Kriegsfall da war, die Feinde kamen plötzlich, da gab es verschiedene Signale, wurden diese Posaunen verwendet, um das ganze Volk zu mobilisieren und zusammenzubringen. Aber dann heißt es auch, an euren Freudentagen und an euren Neumonden sollt ihr in diese Posaunen blasen. Der Neumond, das ist immer der erste Tag des Monats gewesen. Und ich habe euch die Bibelstelle jetzt nicht rausgesucht, aber das Wort Gottes gibt in seiner anderen Stelle in der Tora oder in den fünf Büchern Mose eine Anweisung, immer den ersten Tag des Monats ebenso zu feiern. Und wir finden das zum Beispiel wieder in der Geschichte von König Saul, als er den David einlädt zu diesem Festmahl und er erscheint nicht, weil er eben Angst hat, dass Saul ihn umbringen will. Da lesen wir, dass es der erste Tag des Monats war. Also Saul hat dieses Fest gefeiert und es war immer ein Freudenfest mit seinen ganzen Leuten zusammen, dieser erste Monatstag, wo dann Neumond gewesen ist, der Monat hat begonnen, es wurden in die Hörner geblasen. Dann heißt es aber hier, im siebten Monat soll dieser erste Tag im Monat nicht nur ein normales Fest sein bei euch, wo ihr abends euch zur Party trefft, zur Grillparty oder was auch immer, sondern die Bibel sagt, dieser Tag soll für euch ein Schabbat sein, wo ihr alle Arbeit ruhen lassen sollt. Wir haben gesehen, dass das erste Fest Pesach im ersten Monat begonnen hat. Dann im dritten Monat kam das Fest Shavuot oder das Pfingstfest. Und dann heißt vom ersten Monat, wo die Heilsgeschichte Israels begonnen hat, Pesach und dann später Shavuot, vom ersten Monat bis zum siebten Monat hat es siebenmal einen Posaunenschall gegeben in Israel. In gewisser Weise kann man sagen, dieser siebte Monat, wo jetzt der letzte Festzyklus eingeläutet wird, in gewisser Weise, das war die siebte Posaune. Und ich weiß nicht, ob ihr von der Offenbarung euch erinnert, da spricht die Bibel ebenso von sieben Posaunen oder von Engeln, die sieben Posaunen blasen werden. Und ich möchte euch einen interessanten Vers lesen, das ist Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Und da werden wir am Ende nochmal drauf zukommen. Ich denke, dass hier in der Tat eine Parallele zu dem ist, was Gott in den letzten Tagen tun will. Offenbarung Kapitel 10 im Vers 7. Und da heißt, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie es in seinen Knechten den Propheten als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Was hier in der Offenbarung steht, ist, wenn siebenmal in die Posaunen geblasen wird oder der siebte Engel bläst, und sagt Gott, dann werde ich das Geheimnis Gottes vollenden. Was ist das Geheimnis Gottes? Vielleicht sprechen wir morgen in der Bibelarbeit über den Römerbrief ein bisschen darüber. Das Geheimnis Gottes im Neuen Testament, hauptsächlich in den Briefen des Apostel Paulus, ist einmal die Gemeinde in erster Linie und dann zum Zweiten auch den Bezug zwischen Israel und der Gemeinde und Israel auch. Und das Interessante ist, die Bibel sagt hier, wenn der siebte Engel blasen wird, dann wird Gott sein Geheimnis auf dieser Erde vollendet. Mit anderen Worten, da ist Gott zu Ende mit seinen Heilsplänen, mit der Gemeinde und auch mit Israel und eine neue Periode für beide beginnen. Und das werden wir heute sehen. Da hat das Laubhüttenfest sehr viel damit zu tun. Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass tatsächlich bis das Laubhüttenfest begonnen hat, bis das Laubhüttenfest gefeiert worden ist, dass siebenmal die Posaunen in Israel geblasen worden sind. Die Offenbarung sagt, wenn Gott mit seinem Geheimnis zu Ende sein wird auf dieser Erde, wird es auch sieben Posaunenschalle geben. Dann kam in den Tagen darauf, kam das Interesse von der jüdischen Perspektive, ist es interessant zu sehen, dass dieses Fest des Posaunenschalls oder Rosh Hashanah, der Beginn des säkularen Festes, dass der auch in Verbindung gebracht wird mit dem Tag, wo Gott die Erde richten wird. Aber dann 10 Tage später wird Yom Kippur gefeiert. Da werden wir in dieser Serie jetzt keine Zeit haben, darauf einzugehen. Vielleicht eine Bemerkung zum Yom Kippur, was sehr interessant ist aus der rabbinischen Literatur. Der hohe Priester ging ja mit zwei Böcken in die Gegenwart Gottes hinein. Es gibt sehr detaillierte Beschreibungen, was er an diesem Tag tun muss, um sich dafür vorzubereiten. Und dann heißt es im Talmud, dass der hohe Priester jedes Mal im Yom Kippur zwei purpurrote Stoff- oder Leinenstücke an die Tempelpforten genagelt hat. Und dann sagt uns der Talmud, dass wenn immer der hohe Priester in die Gegenwart Gottes ging und wenn er das Blut dieser zwei Böcke an das Allerheiligste, an die Bundeslade angebracht hat, ist das Wunder geschehen, dass diese zwei purpurfarbene Stofffetzen an den Türen des Tempels sich plötzlich weiß gefärbt haben oder ihre Farbe verloren hat. Mit anderen Worten, als ein Zeichen, dass Gott das Opfer angenommen hat und die Sünden Israels, die rot wie Blut gewesen sind, weiß geworden sind wie Schnee. Und dann sagen die Rabbiner was Interessantes, in der Mishnah könnt ihr das nachlesen, da heißt es, dass 40 Jahre bevor der Tempel zerstört worden ist in Jerusalem, hat dieses Zeichen aufgehört. Es gab noch mehrere Zeichen, die stattgefunden haben im Tempel, zum Beispiel, dass die Rauchsäule, sagte man, wo das Brandopfer jeden Tag dargebracht worden ist, egal wie das Wetter war, ob es gestürmt hat wie heute oder windstill war, die ging immer senkrecht nach oben als ein Zeichen, dass Gott das Opfer annimmt. Es war ein sichtbarer Gegenwart oder Gefühl der Herrlichkeit Gottes im Tempel. Manche sprechen regelrecht vom Atem Gottes, den man im Allerheiligsten oder Tempel regelrecht hören konnte. Und die Rabbiner sagen, 40 Jahre bevor der Tempel zerstört worden ist, haben all diese übernatürlichen Zeichen plötzlich aufgehört. Und sie sagen, es hing damit zusammen, dass es ein Erdbeben gegeben hat und auf eine übernatürliche Weise die Türen des Tempels sich geöffnet haben, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Titus hat im Jahr 70 den Tempel zerstört. Das heißt, 40 Jahre vorher war ungefähr das Jahr 30. Die Bibel sagt uns, dass das ungefähr das Jahr gewesen ist, wo Jesus gestorben ist am Kreuz. Und die Bibel sagt uns genau das, dass ein Erdbeben geschehen ist und dass nicht nur die Tempeltüren sich geöffnet haben, sondern der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen ist und zum ersten Mal ein Blick ins Allerheiligste freigesetzt worden ist. Und das Interessante ist, dass die Rabbiner sagen, von diesem Tag an haben eigentlich all diese übernatürlichen Dinge aufgehört, mit anderen Worten. Das Opfer Gottes, das für die Sünden der Welt geschlachtet werden musste, ist dargebracht worden. Es war kein weiteres Opfer mehr notwendig. Und das ist am Yom Kippur, oder sehr stark im Zusammenhang mit dem Yom Kippur. Dann im selben Monat, im siebten Monat, nachdem nun dieses Rosh Hashanah gefeiert worden ist, oder dieser Tag des Posaunenschalls, dieser Schabbat, in Israel wird dieser Tag zwei Tage lang gefeiert, haben unsere Kinder zwei Tage lang Urlaub. Gibt es auch wieder eine rabbinische Erklärung drauf, dafür, warum das so gemacht wird. Wurde 14 Tage später begann dann das Laubhüttenfest. Und wir lesen davon in 3. Mose Kapitel 23. Das haben wir gestern eigentlich schon gemacht, vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr machen, wo Gott sagt, am 14. Tag des 7. Monats sollt ihr in Laubhütten wohnen, für eine Woche lang, 7 Tage lang sollt ihr dort sein. Und ihr sollt es so gedenken, dass ihr, wenn ihr im verheißenen Land seid, euch zurückerinnert an die Zeit der Wüstenwanderung und euch an die Zeit erinnert, wo Gott euch übernatürlich durch diese 40 Jahre hindurchgeführt hat. Und wir haben gestern gehört, was es ganz praktisch auch für unser geistliches Leben bedeutet, dass wir eigentlich momentan noch in diesen Laubhütten eigentlich leben und von daher auch das Laubhüttenfest noch gar nicht so richtig feiern können, wie es eigentlich das Volk Israel dann im verheißenen Land tun konnte. Das Interessante beim Laubhüttenfest ist, oder wir beginnen ein bisschen vorher, bevor der Tempel in Israel gebaut worden ist, ist die Herrlichkeit Gottes oder die Bundeslade, der als Thron Gottes gegolten hat, hat ebenso in Zelten gewohnt. Und das Interessante ist, im zweiten Buch Mose, Kapitel 40, wenn er das mal aufschlagt, vielleicht, so Gott will, im nächsten Jahr können wir mal ein bisschen näher uns die Stiftshütte betrachten und den Tempel mit all den Elementen, aber 2. Mose 40 wird uns jetzt beschrieben, wie der Tempel oder die Stiftshütte fertiggestellt worden ist. Und da heißt, und der Herr redete zu Mose und sprach, am ersten Tag des ersten Monats sollst du die Wohnung der Stiftshütte aufrichten. Das heißt, am ersten Monat im Folgejahr, nachdem Israel aus Ägypten ausgezogen ist, nachdem Gott ihnen den Plan gegeben hat, sollte die Stiftshütte aufgebaut werden. Wir haben gesagt in der Bibelarbeit über Pesach, dass Pesach, der erste Monat, ist für Israel, das heißt der Anfang des geistlichen Lebens. Und in diesem Monat ist auch der Bau der Stiftshütte gefallen, wo Gott gesagt hat, er lässt seine Herrlichkeit in einem Zelt wohnen, das mit Israel mitgezogen ist. Das Interessante ist dann, im 1. Chronik, Kapitel 17, da lesen wir über David. Entschuldigung, schon so Reisebüro wegen unserem Flug am Donnerstag. Das ist ganz wichtig. Entschuldigung. Da heißt es in 1. Chronik, Kapitel 17, ich lese die Verse 1 bis 6. Es geschah aber, als David in seinem Haus wohnte, da sprach er zu dem Propheten Nathan, siehe, ich wohne in einem Haus von Zedernholz, aber die Bundeslade des Herrn wohnt unter Teppichen. Also er hat sich, nachdem er sich in Jerusalem etabliert hatte, er hat sich einen schönen Palast in Jerusalem gebaut. Ist übrigens jetzt in den vergangenen 2 Jahren in der City of David oder der Stadt Davids, die südlich vom Tempelberg ist, ist eigentlich eine arabische Nachbarschaft, aber da ist ein Gebäude ausgegraben worden, wo die Archäologen sich ziemlich sicher sind, dass das eigentlich der Palast Davids ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit sein könnte. Ganz interessant, das mal anzuschauen. Es sagt, siehe, ich wohne in einem Haus von Zedernholz, aber die Bundeslade des Herrn wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zu David, alles, was in deinem Herzen ist, das tue, denn Gott ist mit dir. Mit anderen Worten, David wollte dem Herrn einen Tempel bauen. Und es geschah aber in derselben Nacht, da erging das Wort Gottes an Nathan, geh hin und rede zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, du sollst mir nicht ein Haus bauen, das mir als Wohnung dienen soll, denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag, da ich Israel herausführte, bis in diesen Tag, sondern ich zog von Zelt zu Zelt, von Wohnung zu Wohnung. Und wo immer ich mit ganz Israel umherzog, habe ich auch zu einem der Richter in Israel, denen ich gebot, mein Volk zu weiden, habe ich ihnen jemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Und ich möchte weiterlesen aus Vers 11 bis 14. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so wirst du zu deinem Vater hinaufgehst, so will ich deinem Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein, und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen, und sein Thron soll auf ewig feststehen. Das heißt, David hat sich seinen Tempel gebaut, hat gesagt, Mensch, ich will eigentlich jetzt dem Herrn auch ein tolles Haus bauen, das ist eigentlich eine Schande. Ich habe diese tolle Villa und diesen tollen Palast und das Haus Gottes steht in so einer schäbigen Hütte irgendwo auf den Bergen Israels. Wir müssten ihm eigentlich einen Tempel bauen, ein schönes Haus, das Gottes würdig ist. Und ich denke, das ist eine gute Haltung, was hier David gehabt hat. Ist auch eine Haltung, wo der Prophet Maleachi das Volk Israel ermutigt, sie zu haben. Weil damals, als Israel zurückgekehrt ist nach Israel, war die erste Motivation, die die Juden gehabt haben, ja, jetzt bauen wir uns zuerst mal unser eigenes Häusle. Und der Prophet Esra oder der Mann Gottes Esra hat versucht, den Tempel Gottes aufzubauen, aber irgendwie sind die Spenden nicht so reingekommen, um den Tempel aufzubauen. Dann hat der Gott durch den Prophet Maleachi gesagt, ihr wohnt in getäfelten Wohnungen, aber mein Haus, das verkümmert hier irgendwo in Jerusalem. Er hat gesagt, ihr wundert euch, warum es euch nicht so gut geht und warum der Segen euch fehlt. Bringt zuerst mal den Zehnten in mein Haus und guckt, dass das Haus Gottes gebaut werden kann. Und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft für uns. dass wir bei allem Reichtum, den Gott uns gegeben hat, eine Haltung eigentlich haben sollte, wie David sie hatte, dass wir uns danach sehen, dass das Reich Gottes oder der Tempel Gottes hier auf Erden gebaut werden kann. Nun, der Nathan hat ihm gesagt, ich habe eigentlich nie einen Tempel gewünscht, ich habe zu keinem der Propheten gesprochen, baut mir doch mal ein schönes Haus, sondern für mich war es ausreichend, in einer Hütte zu wohnen. Aber dann sagt er dennoch, Gott sagt, es wird ein Nachkommen von dir geben, einen Samen werde ich dir erwecken, sein Königtum wird ewig sein, ich werde ihm Vater sein, er wird mir Sohn sein, er wird mir einen Tempel bauen. Nun, David hat gedacht, es wird wahrscheinlich mein Sohn Salomon sein, der Name sagt ja schon, er ist der Mann des Friedens. Ein Grund, warum Gott dem David gesagt hat, du sollst mir keinen Tempel bauen, war, dass Gott gesagt hat, du hast Blut in deinen Händen, du bist ein Mann des Krieges, du kannst mir kein Haus bauen. Salomon, sein Sohn, war der Mann des Friedens, der sehr wenig Kriege ausgeführt hat, fast keine. Und David gab ihm dann Anweisungen, den Tempel zu bauen, hat Geld gesammelt, hat Pläne aufgebaut. Und da gab es wohl auch, wenn er dieses Buch Chronik durchlässt, wohl schon Schriftrollen, die entweder von Samuel, vielleicht sogar schon von Mose, sagen jüdische Traditionen, angefertigt worden sind, wie mal ein zukünftiger Tempel in Israel aussehen könnte. Und es ist interessant, es wurde in Israel in Qumran eine Rolle gefunden, die heißt Tempelrolle, wo viele sagen, dass ihre Tradition womöglich zurückgeht bis auf die Zeit David, als David damals den Tempel Israels gebaut hat. Und die Bibel sagt uns, dass David wohl ein Dokument auch in den Händen gehabt hat und dass der Geist Gottes auch zu ihm sprach, wie dieser Tempel aussehen soll. Und dann lesen wir im 2. Chronik Kapitel 7, jetzt ist David ist schon gestorben und sein Sohn Salomon ist an der Macht. Und wir lesen das ganze Kapitel 7, spricht über die Einweihung des Tempels. Gott hat, der Salomo hat ein Gebet gesprochen. Ich lese ab Vers 1, 2. Chronik, Kapitel 7. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus hineintreten konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Ich denke, das wünschen wir alle für unsere Gemeinden, dass mal die Gegenwart Gottes so massiv und kräftig reinkommt, dass die Leute eigentlich sich zweimal überlegen, sollen wir da überhaupt reinkommen. Interessanterweise, in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, war es tatsächlich so. Da sagt die Bibel, dass wenn Leute sich nicht bekehrt haben, nach 2-3 Mal haben sie sich nicht mehr getraut, dort in den Gottesdienst zu gehen. Weil sie gemerkt haben, die Herrlichkeit oder die Gegenwart Gottes war dort so stark. Aber dann lesen wir was Interessantes im Vers 8. So feierte Salomo zu jener Zeit das Fest 7 Tage lang mit ganz Israel und seiner ganzen Gemeinde von Leboa Hamat bis zum Bach Ägyptens und sie hielten am 8. Tag eine feierliche Festversammlung und die Einweihung des Altars haben sie 7 Tage lang gefeiert und auch das Fest 7 Tage lang. Und am 23. Tag des 7. Monats ließ er das Volk in ihre Zelte ziehen, fröhlich und guten Mutes, wegen all des Guten, das der Herr an David, Salomon und seinem Volk Israel getan hat. Da heißt, sie hielten am 8. Tag eine feierliche Festversammlung. Und dann heißt es, haben sie 7 Tage lang die Einweihung des Tempels gefeiert und dann haben sie nochmal 7 Tage lang das Fest gefeiert und eigentlich alle Bibelausleger sind sich einig, hiermit ist eigentlich das Laubhüttenfest gemeint. Das heißt, der Tempel, den Salomo gebaut hat, die Einweihung dieses Tempels ist aufs Laubhüttenfest gefallen. Wir haben am Anfang gesagt, im 2. Buch Mose, Kapitel 40 haben wir gelesen, die Stiftshütte ist gegründet worden im 1. Monat, in dem Monat, wo Pessach gefeiert worden ist. Aber der Tempel hier, den Salomo gebaut hat, dessen Einweihung ist auf den 7. Monat gefallen, eine Woche vor dem Laubhüttenfest. Das heißt, eine Woche vor dem Laubhüttenfest war der Tempel Gottes in Jerusalem fertig. Und wir werden gleich sehen, was das für eine Bedeutung hat. Der Tempel Gottes hat eine interessante Bedeutung im Neuen Testament und es wird schon im Alten Testament angedeutet, was es eigentlich damit auf sich hat, geistlich gesprochen. Lesen wir mal Jesaja 66, Vers 1. Das letzte Kapitel im Propheten Jesaja. Jesaja 66, Vers 1. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo ist das Haus, das ihr mir bauen wollt, oder wo der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn das alles hat meine Hand gemacht und so ist das alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den aussehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Was Gott hier dem Jesaja weitergibt, er sagt, ihr wollt mir ein Haus bauen, ihr wollt mir einen Tempel bauen. Er hat gesagt, überlegt doch mal, ich habe doch das alles gemacht. Der Himmel ist mein Thron, die Erde ist im Prinzip nur der Schemel meiner Füße. Wie wollt ihr mir denn eigentlich hier ein Haus auf der Erde bauen, wo ich drin wohnen soll? Ich bin der Schöpfer vom ganzen Universum. Interessanterweise hat Gott trotzdem einen Plan für einen Tempel gegeben und wir werden ganz kurz sehen, was das eigentlich bedeutet, auch geistlich gesprochen. Aber Gott sagt, eigentlich könnt ihr mir auf der Erde gar kein Haus bauen, aber dann sagt er was Interessantes. Aber er sagt, ich werde bei denen wohnen, die ein demütiges Herz haben und die zittern vor meinem Wort. Und da deutet Gott schon im Alten Testament an, worauf es ihm eigentlich ankommt, gar nicht so sehr um dieses steinerne Gebäude, das damals in Israel gestanden ist, sondern es geht ihm eigentlich darum, dass Gott in die Herzen, dass er Gott Menschen gebrauchen kann, die für ihn als ein Tempel seines Heiligen Geistes dienen oder für seine Gegenwart. Und diesen Gedanken nimmt Paulus auf, im 1. Korinther 3 zum Beispiel, eine Stelle, die wir alle kennen. Da schreibt Paulus in die Gemeinde in Korinth. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Oder in Kapitel 6, Vers 19 im gleichen Buch, 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Was Paulus hier sagt, ist, dass genau dieser Gedanke, den wir in Jesaja 66 gelesen haben, dass Gott eigentlich gar nicht so sehr im Gebäude wohnen will. Und wohlgemerkt hat Paulus das gesagt, als der Tempel noch in Jerusalem stand. Er hat damals schon erkannt, der wahre Tempel Gottes sind eigentlich Menschen hier auf dieser Erde, die sich zu Jesus bezeugt haben und die ihr Leben Gott hingegeben und zur Verfügung gestellt haben. Wie wir es diese Woche gehört haben, die bereit gewesen sind, ihr Leben als ein lebendiges Opfer auf den Altar Gottes zu legen. Die bereit sind, in Hingabe und Heiligung vor Gott zu leben. Das sind die Leute, wo Gott es liebt, seinen Heiligen Geist drin wohnen zu lassen. Oder wie es Jesaja Kapitel 66 gesagt hat, diejenigen, die demütigen Herzens sind und zittern über dem Wort Gottes. Schon interessanter Satz übrigens, die zittern über dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gezittert hat, als er das Wort Gottes gelesen hat. Dass es euch so ergriffen hat, dass er eigentlich gemerkt hat, Mensch, ich bin eigentlich ein völlig unwürdiger Mann von Gott. Es ist die Gnade Gottes, dass ich eigentlich überhaupt ihm nachfolgen kann. Und Gott sagt, solche Herzen suche ich und da kann ich am besten meinen Heiligen Geist drin wohnen lassen. Paulus sagt es hier selber, erkennst doch, dass euer Tempel der Heilige Geist ist und dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass euer Körper, sagt er hier auch, interessanterweise euch gar nicht selbst gehört, sondern dass als Jesus damals am Kreuz gestorben ist, hat er euer Leben eigentlich erkauft für sich. Ihr gehört euch eigentlich gar nicht mehr selber. Und das sagt er, das hat deswegen Konsequenzen, sagt er, dass er euer Leben und euer Gott und euer ganzen Besitz und alles, was ihr habt, Gott zur Verfügung stellt. Und dass er sagt, ja, herrsche du über mir. Und ich denke, je mehr wir das machen, und das ist das Thema der Zeltstadt gewesen, desto mehr wird der Heilige Geist in unserem Leben Einzug nehmen können. Je mehr Räume wir in unserem Herzen Gott zur Verfügung stellen, desto mehr kann der Heilige Geist bei uns einziehen. Das Interessante ist, und ich möchte gar nicht so sehr im Detail darauf eingehen, aber die Bibel schreibt viele, viele, viele Kapitel im Alten Testament, ganz besonders im zweiten Buch Mose und dann auch im Buch der Chronik, wie eigentlich diese Stiftshütte oder der Tempel Gottes eingerichtet werden können. Und Gott gibt genaue Anweisungen über die Farben, über die Materialien, die verwendet werden, gibt genaue Ausmaße, wo alles stehen soll, sagt, es sollt an die Ecke stellen, das gehört hierhin. In gewisser Weise hat er hier einen Innenarchitekten uns geschickt, hat gesagt, okay, wenn ihr mir einen Tempel bauen wollt, mir ein Wohnzimmer bauen wollt, das ist mein Geschmack, so möchte ich es haben. Das heißt, dass unser Leben, wenn wir der Heilige Geist in unserem Leben einladen wollen, dass wir nicht hier so Freelance arbeiten können, mal gucken irgendwie, der Herr ist ja froh, wenn ich ihm überhaupt nachfolge, sondern Gott sagt umgekehrt, wenn ihr wollt, dass ich zu euch komme, da gibt es eine bestimmte Ordnung, dass ich überhaupt zu euch reinkomme. Ich habe einen bestimmten Geschmack, ein bestimmtes Empfinden von Heiligkeit. Davon spricht eigentlich die Stiftshütte oder der Tempel Gottes. Und wir wollen heute nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber das ist die Botschaft, die der Tempel uns zu sagen hat. Das heißt, unser persönliches Leben, unser Körper in gewisser Weise ist jetzt schon ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir hier anknüpfen wollen, was wir gestern gesagt haben, dass es aber trotzdem eigentlich noch diese Zelthütte ist, die noch wartet, verherrlicht zu werden, sagt er im gleichen Buch, im 1. Korinther 15, führt Paulus diesen Gedanken aus und für Kapitel 15, Vers 51 die folgende: Denn siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune oder vielleicht kann man auch sagen zur Zeit der siebten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden aber verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche oder diese Zelthütte, die wir haben, muss Unverweslichkeit anziehen, denn dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Und wenn wir dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt worden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, am Anfang sagt er eigentlich, wir sind jetzt schon der Tempel des Heiligen Geistes, aber gleichzeitig sagt er aber, das ist noch nicht die permanente Wohnung Gottes, sondern wenn diese letzte Posaune erschallen wird, werden auch wir umgewandelt werden und eigentlich erst das erleben, zu dem wir geschaffen worden ist. Das heißt, die Zeit, in der wir jetzt sind, das ist wie so eine Art Probezeit. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu verstehen, und darum ging es gestern, dass wir erkennen, dass die 70, 80 Jahre, die wir hier auf der Erde verbringen, dass die gar nicht so sonderlich wichtig sind. Das Einzige, was wichtig ist in den 70, 80 Jahren, ist, wie wir in dieser Zeit mit Gott leben. Dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, unsere Familien Gott zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, ja, wir möchten, dass du jetzt schon einziehen kannst in uns. Und dann, wenn dann diese Posaune erschallen wird, wird jeder von uns verwandelt werden. Ich bin überzeugt, wir werden uns einander wiedererkennen, wenn wir dort sind. Aber wir werden einen verherrlichten Leib bekommen von Gott. Und der Heilige Geist, ich kann euch nicht erklären, wie das passieren wird in der Zukunft, aber Paulus deutet es an, den Heiligen Geist, den wir jetzt empfangen haben. Paulus sagt, es ist eigentlich nur ein Unterpfand von dem, was eigentlich kommen wird. Eigentlich nur eine Anzahlung von etwas viel Größerem. Und ich denke, wir alle haben schon erlebt, wie begeistert und wie abenteuerlich und schön das ist, wenn der Heilige Geist in uns arbeiten kann. Aber der Paulus sagt, es ist eigentlich nur ein Unterpfand. Noch was viel Besseres, viel Größeres wartet auf uns. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber dann gibt es noch eine zweite Erklärung des Tempels. Die finden wir im Epheserbrief, Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, denn auch ihr seid mit, zu dem auch ihr mit auferbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was Gott hier sagt, ist, sagt ihr als Gemeinde kooperativ, ihr seid auch der Tempel Gottes. Und hier in diesem Bild sagt er, seid ihr als einzelne Gläubige, wie so einzelne Bausteine, die Gott gebaut, benutzt, um diesen universalen, weltweiten Tempel Gottes aufzubauen. Das heißt, Paulus spricht hier nicht von, ihr seid Mitglied irgendeiner Denomination oder irgendeinem Kirchenverband, sondern eigentlich das geistliche Bild, so wie wir uns sehen müssen, egal woher wir kommen, was unser Gemeindehintergrund ist, dass wir eigentlich Bausteine sind im weltweiten Tempel Gottes. Das heißt, wir sind Teil dessen, was Gott in Afrika tut, was er in Asien tut, was er in Brasilien tut. Das sind wir ein Stück davon. Das gleiche Bild finden wir im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Er sagt, ihr seid lebendige Steine, die Gott aufbauen möchte zu einem heiligen Tempel. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Das Interessante hier in diesem Tempel, die Gemeinde ist, und das hängt jetzt hier sehr eng wieder mit dem Laubhüttenfest zusammen, ist der Psalm 118. Dieser Psalm 118 ist ein Psalm, der jedes Jahr am letzten Tag des Laubhüttenfestes, und dieser Tag heißt das große Hosanna oder Hosianna, gelesen wurde und zitiert wurde, und er wurde damals im Tempel zitiert. Das Thema dieses diesjährigen Laubhüttenfestes in Jerusalem, das wir veranstalten, ist das große Hosanna, genau wegen diesem Psalm. Und ihr kennt alle die Verse, wir singen sie zum Teil. Da heißt es in Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen, fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Und das müsste eigentlich übersetzt werden mit Hosanna. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn aus. Ich denke, wir alle kennen den Chorus, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Und wir sind uns vielleicht manchmal gar nicht bewusst, in welchem Zusammenhang dieser Vers eigentlich in der Bibel steht. Das Wort Gottes sagt hier, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Mit anderen Worten, Jesus selber benutzt diesen Vers und legt ihn aus. Das jüdische Volk, die eigentlich die Bauleute des Tempels waren, die haben mich verworfen als ihren Messias, aber dennoch hat Gott mich zum Eckstein, zum Fundament in seinem Tempel auserwählt. Und der Psalmschreiber sagt, das ist wunderbar in unseren Augen, oder mit anderen Worten, das ist fast ein Geheimnis. Was Paulus sagt in Römer 11, Israel ist Verstockung widerfahren, bis die Zeit der Vollzahl der Heiden oder bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Mit anderen Worten, Israel hat den Eckstein verworfen, bis Gott seinen Tempel mit den Heiden fertig aufgebaut hat. Und Jesus ist dabei der Eckstein geworden. Er sagt, dieser Tag ist wunderbar in unseren Augen. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist interessant, der Zusammenhang, wo dieser Vers drin steht. Dann heißt Hosanna, ach Herr, hilf, ach Herr, lass gewinnen, gelingen. Und dann kommt dieser bekannte Vers, den Jesus zitiert, als er über Jerusalem weint. Baruch haba b'shem Adonai, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und Jesus sagt, ihr werdet mich nicht wiedersehen, bevor ihr sagen werdet, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, vorher werde ich nicht wieder zu euch zurückkommen. Interessant, genau dieser Psalm wird während dem Laubhüttenfest in Israel gesungen. In Zacharia Kapitel 4, und wir werden hier nur ganz kurz leider drauf eingehen können, der Zeit halber. Und da kam der Engel wieder, der zu mir reden pflegte, und er weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wurde. Das ist eine interessante Formulierung. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte. Das heißt, der Zacharia war ein Mann, der fast eine Tradition gehabt hat, sich mit dem Engel zu unterhalten. Und sagt, der Engel, der zu mir reden pflegte, er ist wieder gekommen und hat zu mir gesprochen. Und er fragt ihn, was siehst du? Ich antwortete und sagt, siehe, ein Leuchter ganz aus Gold, ein Ölgefäß oben darauf, 7 Lampen daran, 7 Gießrohre zu den 7 Lampen, die oben auf ihm sind, 2 Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere Ölbaum zur Linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, Herr, was bedeutet das? Also was er gesehen hat, er hat hier einen Ölleuchter oder eine Öllampe gesehen und links und rechts von dieser Öllampe, von diesem Ölleuchter, hat er 2 Ölbäume gesehen. Da antwortete der Engel, der zu mir sprach und sagte, weißt du nicht, was das bedeutet? Er schien ganz überrascht zu sein, dass der Zacharia nicht versteht, was er hier sieht. Und er sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn in Zerubabel, das war einer der Priester damals zur Zeit Esra. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Für Zerubabel wirst du zur Ebene werden Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lauter Zuruf, Gnade, Gnade zu ihm, für ihn. Und das Wort des Herrn erging an mich, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet und seine Hände werden es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Heerscharen zu euch gesandt hat. Wer wird den Tag kleiner Anfänge verachten? Und jene sieben werden mit Freuden das Zinkbeil in der Hand Zerubabels sehen. Die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Da Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zu rechten und linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die zwei Ölbaumzweige auf der rechten und auf der linken Seite des Leuchters, aus denen das goldene Öl fließt? Da sprach er, weißt du nicht, was es bedeutet? Ich antwortete, nein. Da sagt er, das sind die beiden Söhne des Öls oder die zwei Gesalbten, die vor dem Herrn der Heerscharen der ganzen Erde stehen. Zacharia hat hier eine Öllampe gesehen, links und rechts einen Ölbaum und möchte gar nicht viel Zeit damit verwenden. Die Offenbarung gibt uns ein ähnliches Bild. Am Anfang sieht Johannes sieben Ölleuchter. Das sind wohlgemerkt keine sieben Menoras, sondern sieben einzelne Ölständer mit einer Leuchte obendrauf. Und sowas Ähnliches sieht hier Zacharia auch. Jesus gibt ihm eine Erklärung im Johannes, als er fragt, was sind denn diese sieben Ölleuchter? Er sagt, es sind die sieben Gemeinden. Gleichzeitig sieht er noch zwei Ölbäume daneben links und rechts und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, um was es hier dabei geht. Aber das Interessante ist, es geht hier um die Fertigstellung des Tempels. Das heißt, Zerubabel hat es begonnen, er wird es auch beenden. Und ich denke, das ist ein Bild auf Jesus. Jesus war den Tempel begonnen zu bauen, er wird es auch zu Ende bringen. Er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Und er ist auch der Schlussstein, der Giebelstein. Er ist das Alpha und Omega von diesem Tempelbau. Und das Interessante hier für mich sind zwei Dinge, die mir hier ins Auge gestochen sind. Das eine ist, sagt die Botschaft, ist, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Gottes Tempelbau wird nicht durch menschliche Kräfte vorangezogen, sondern ist abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes. Und ich denke, das ging auch wie ein roter Faden durch die letzten Tage hindurch, dass Gott uns immer wieder daran erinnern wollte, dass wir sagen, wir brauchen mehr von deinem Heiligen Geist. Und Gott hat gesagt, ich werde diesen Tempel nicht ohne meinen Heiligen Geist zu Ende bringen. Und dann, was mich persönlich sehr angesprochen hat vor wenigen Wochen, als ich diesen Text gelesen habe, ich muss ehrlich gestehen, ich habe immer zu den Leuten gezählt, ein Stück weit zumindest. Ich habe mich mit Endzeit befasst und natürlich wird es, wenn man die Stellen der Endzeit liest, da sieht man, es wird Verführung und falsche Propheten in die Gemeinde kommen. Es werden Anfechtungen und Verfolgungen kommen. Und ich habe immer so, vielleicht ist es nicht ausgedrückt, aber in meinem Herzen so das Gefühl gehabt, ja, die letzte Gemeinde, die schafft es gerade so noch durch. Und wenn Jesus nicht noch früher kommen würde, die würden es überhaupt nicht schaffen. In gewisser Weise mag das vielleicht auch manche Textstellen der Bibel andeuten. Aber das Wort Gottes hier, was mich hier ermutigt hat und freudig gemacht hat, ist, dass dieser Schlussstein, die Vollendung der Gemeinde Jesu, geschieht unter einem lauten Zuruf. Und das heißt nicht, oh je, passet auf, hier kommt eine Anfechtung, hier ein falscher Prophet, ein bisschen mehr rechts und da scheint keine Panik da zu sein, dass dieser Tempel überhaupt fertig wird, sondern der Zuruf, den die Engel oder den er hört, der bei dieser Fertigstellung des Tempels ausgerufen wird, sagt, Gnade, Gnade für ihn. Und das heißt für uns, dass wir in den letzten Tagen bei all den Anfechtungen, bei all den Trübsalen, bei all den falschen Propheten und Irrlehren, was kommen wir, dass wir mit einer doppelten Portion der Gnade Gottes rechnen können. Dass Gott seine Gnade Gottes ausgießen will in diese letzten Tage in einem ganz besonderen Maß. Dass Gnade da ist für die deutsche Gemeinde, ein doppeltes Maß wie vielleicht früher. Dass Gnade da ist für viele andere Gemeinden auf der ganzen Welt. Und Gott sagt, ich werde meinen Tempel fertigstellen, auch wenn die Leute vor mir sind wie ein riesiger Berg. Die Bibel sagt, großer Berg werde zur Ebene für Zerubabel, weil ich will meinen Tempel fertig machen. Gott ist dabei in diesen Tagen, davon spricht das Laubhüttenfest, seinen Tempel fertigzustellen. Und nun das Interessante ist, da waren zwei Ölbäume links und rechts. Und wir kennen alle aus Römer 11 diesen Ölbaum, wo es heißt, dieser Ölbaum ist auf der einen Seite Israel, aber dann gibt es zwei Arten von Ölbäumen, wilde und edle Ölbäume. Wilde Ölbäume repräsentieren in gewisser Weise die Nationen in der Bibel. Dieser edle Ölbaum Israel. Und es scheint mir, als ob beide Ölbäume hier präsent sind, wenn dieser Tempel fertiggestellt wird. Das Interessante ist in Nehemia 6, Vers 15 und Nehemia 7, Vers 1, das sehen wir, dass als Nehemia die Mauern Jerusalems fertiggestellt hat, dass es kurz vor dem Laubhüttenfest fertig geworden ist, genauso wie der Tempel. Und ich denke, es spricht da davon, dass Gott dabei ist, seine Gemeinde wiederherzustellen in diesen letzten Tagen und zu vollenden. Und dass Gott genauso dabei ist, Israel wiederherzustellen in diesen letzten Tagen. Und beide haben damit was zu tun, dass Gott seinen Tempel fertigstellt. Israel ist wiederhergestellt worden, das könnt ihr nachlesen zu Hause, ich mache es der Zeit halber nicht. In Nehemia Kapitel 6, Vers 15, in den letzten Tagen des Monats Elul, also 2-3 Tage, bevor diese siebte Posaune ausgeblasen worden ist. Das Interessante ist auch, wenn er die Stellen vom Nehemia lest, ist, dass dort zum ersten Mal auch von wilden Ölbäumen die Rede ist. Nämlich kurz nachdem die Mauer Jerusalems fertiggestellt worden ist, sagt, liest Nehemia das Gesetz, oder ganz Israel liest es eigentlich, sie beginnen zu weinen. Und dann sagt Nehemia den bekannten Vers, seid nicht traurig, das ist ein Tag der Freude, die Freude am Herrn ist eure Stärke, freut euch vielmehr, dass die Mauern Jerusalems fertig geworden sind. Und dann finden sie heraus, sie müssen das Laubhüttenfest feiern und wenige Tage darauf feiern sie das Laubhüttenfest. Und Nehemia gibt Anweisungen, was für Materialien sie verwenden sollen für diese Laubhütten. Er sagt, das soll der normale Ölzweige und auch wilde Ölzweige dazu verwenden. Und ich denke, das spricht da davon, dass eben dieser Tempel der letzten Tage, den Gott fertigstellen will, dass es ein Tempel sein wird, der aus beidem, aus Israel, dem Fleisch nach und aus Israel, den Nationen aus, die eingepfropft sind in diesem Ölbaum Israels, dass es aus beiden bestehen wird. Was sehr interessant ist, und ich hoffe, dass mir die Zeit reicht, es euch noch kurz zu erklären, ist, dass während der Zeit des König Davids, bevor Salomo den Tempel gebaut hat, dass es in Jerusalem oder in Israel 2 Zelte für Israel gab. In 2. Chronik, Kapitel 16, Entschuldigung, 1. Chronik, Kapitel 16 musste es sein, nicht 2. 1. Chronik, Kapitel 16, da lesen wir in Vers 1. Und sie brachten die Lade hinein und stellten sie mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor Gott. Also David hatte von einem Platz, der hieß Kiriat Jearim, das ist außerhalb Jerusalem, wer schon Israel war, das ist heute das Abu Ghosh in der Nähe, ein arabisches Dorf, da hat er diese Bundeslade geholt, hat sie unter Lobpreis und Anbetung nach Jerusalem gebaut, und hat dann in Jerusalem ein Zelt für sie aufgerichtet, wo Brandopfer und Lobpreis dargebracht worden sind. Dann lesen wir in Vers 4, und er bestimmte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie dem Herrn, den Gott Israels, preisen, ihm danken und loben, nämlich Asaf als das Oberhaupt, Zacharia, und es kommt eine ganze Liste, die unter Asaf, interessanterweise ist auch ein Thema für sich, er war eigentlich der Lobpreisleiter dort in der Stiftshütte oder in der Hütte, wo die Bundeslade stand in Jerusalem und ist ein Schlagzeuger gewesen. Weiß nicht, wie gut es heute ankommen würde, wenn man ein Schlagzeuger der Lobpreisleiten würde, aber der Asaf, er hat die Zimbeln gespielt und er war derjenige, der vorgesungen hat, auch im Tempel oder dort vor der Bundeslade. Und dann kommt was Interessantes, im gleichen Kapitel, im Vers 37, da heißt es, so ließ er Asaf und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes, um alle Zeit vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war. Also das war diese Hütte, wo die Bundeslade drinne war und es wird auch in anderen Stellen als die Hütte Davids bezeichnet. Und Obed-Edom und seine 68 Brüder, Obed-Edom, der Sohn Jeduduts und Hossa als Torhüter, aber jetzt hört genau zu, aber den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der Wohnung des Herrn auf der Höhe von Gibeon, damit sie dem Herrn täglich Brandopfer darbrachten auf dem Brandopferaltar morgens und abends, nach allem, was geschrieben steht im Gesetz des Herrn, das er Israel geboten hat. Es ist interessant, in den Jahren, bevor Salomo begonnen hat, den Tempel zu bauen, gab es in Jerusalem oder in Israel 2 Zelte. Das eine Zelt, das war die Hütte Davids, von der in der Apostelgeschichte eine Stelle aus dem Amos zitiert worden, Apostelgeschichte 15, beim Apostelkonzil. Diese Hütte Davids bestand einfach aus einem normalen, wahrscheinlich schönen Zelt, das auf dem Berg Zion stand. Die Bundeslade war darin, das heißt die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes war dort. Dort gab es 24 Stunden Lobpreis in dieser Hütte. Da hat sich David drin aufgehalten, aber außerhalb Jerusalems gab es nochmal eine Hütte, die alte ursprüngliche Stiftshütte, von der wir hier lesen, dass dort die Priester Zadoks dienten. Die brachten nach wie vor Brandopfer nach dem Alten Testament dort dar. Nach dem Gesetz des Herrn, wie er es dem Mose befohlen hat. Das heißt, vor der Tempel gebaut worden ist und fertiggestellt worden ist, gab es in gewisser Weise zwei Hütten, wo in gewisser Weise ein Bund Gottes mit ihnen verbunden geworden ist. Und ich denke, das ist ein Zeichen auf unsere Zeit heute. Dass es eine Hütte gibt, die Hütte Davids, von der man Apostelgeschichte 15 lesen, ist ein Bild auf die Gemeinde. Gleichzeitig gibt es eine Hütte nach wie vor, wo nach dem Dienst des Moses Gott gedient war. Das Interessante war, in dieser Hütte war die Gegenwart Gottes nicht mehr da. Aber dennoch haben die Priester dort gedient. Und es heißt hier in Vers 41, sie haben dort den Herrn gepriesen und gesagt, seine Gnade währet ewig. Und ich denke, das ist ein Bild auf die heutige Zeit, dass hier die Gemeinde ist, wo Gott sich entschieden hat, seinen Geist Gottes, seine Herrlichkeit auszugießen, seine Bundeslade in gewisser Weise wohnen zu lassen, die ihn anbetet und preist. Gleichzeitig gibt es noch ein zweites Zelt, das nach dem Gesetz Moses Gott dient. Das die Herrlichkeit Gottes nicht hat in ihrem Zelt, aber das nach wie vor existiert. Und das Interessante ist, in diesem Zelt ist gesungen worden, seine Gnade währet ewig. Es gibt Leute, die sagen, Gott ist mit Israel fertig, ja, ist zu Ende mit ihnen. Aber in diesem Zelt ist gesungen worden, die Gnade Gottes ist ewig auch für Israel. Und das Interessante ist, als dann Salomo den Tempel gebaut hat und fertiggestellt hat, sind die Elemente aus beiden Zelten in diesen Tempel gekommen. Die Bundeslade von der Hütte Davids, der Rauchopferaltar, der Schaubrottisch, die Menora aus der Stiftshütte, die bei Gibeon war, die sind nachher alle beide Elemente im Tempel gewesen. Und ich denke, das ist das, was Gott in diesen Tagen tut. Und das ist das, was ich am Sonntagabend gesprochen habe, dass Gott gerade dabei ist, diese zwei Bewegungen zueinander zu bringen. Das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern zu bewegen. Das heißt, es ist ein Anzeichen, Gott ist dabei, seinen Tempel fertigzustellen auf dieser Erde. Und davon spricht das Laubhüttenfest, dass nicht ein irdischer Tempel, der mit Händen betastet werden kann, von Gott fertiggestellt wird, sondern dass er dabei ist, einen geistlichen Tempel zu vollenden, der aus Heiden und aus Juden besteht. Und das ist das Zeichen des Laubhüttenfestes. Und deswegen feiern wir es momentan noch nicht. Wir als christliche Botschaft, wir haben uns entschieden, dieses Fest zu feiern, aber lediglich als eine Art prophetische Vorausschau von diesem Fest. Ich möchte enden mit einer Passage aus Zacharia Kapitel 14. Ist leider eine begrenzte Zeit, sonst hätte ich euch da noch einiges mehr dazu sagen können. Zacharia Kapitel 14. Da lesen wir in den Versen 16 bis 17. Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr herabkommen werden, um den Herrn, den König der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, dass diejenigen von den Geschlechtern der Erde, die nicht nach Jerusalem hinabziehen, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten, über dieses Land wird kein Regen fallen. Das Wort sagt hier, dass die Heidenvölker eines Tages kommen werden. Das werden sogar all die Nationen sein, die gegen Israel gegangen sind. Diese Völker werden nach Jerusalem pilgern und sie werden das Laubhüttenfest feiern jedes Jahr. Die Bibel sagt, es wird ein Tag kommen, wo die Nationen, die Heiden, und da gehören wir dazu, eine Bedeutung für dieses Fest haben. Und wir als christliche Botschaft, wir haben uns vor 25, 26 Jahren, und daraus ist eigentlich erst unsere Arbeit heraus entstanden, entschieden, dieses Fest in der prophetischen Weise in Jerusalem zu feiern. Als dieses erste Fest damals gefeiert worden ist oder in der Vorbereitung gewesen sind, da waren die Organisatoren von diesem Fest, sie hießen Murph und Merla Watson, die haben so den ganzen musikalischen Rahmen bestritten für dieses Fest. Die gingen zu einem Rabbiner nach Jerusalem. Und die haben gesagt, wir sind Christen aus der ganzen Welt. Es kamen nachher 1000 Leute aus über 20 Nationen bei diesem ersten Fest. Und wir haben es auf dem Herzen, das Fest Sukkot, das Laubhüttenfest zu feiern. Wie macht ihr als Juden das oder wie können wir als Christen das feiern? Und haben gefragt, könnt ihr uns irgendwelche Tipps geben? Und der Rabbiner hat ihnen dann einige Vorschläge gemacht. Und sie haben uns berichtet, als sie dabei waren, sein Büro zu verlassen, hat er sie zurückgerufen. Er hat gesagt, wisst ihr, dass ihr als Heiden heute in mein Büro gekommen sind und fragt, wie ihr als Heiden das Laubhüttenfest hier in Jerusalem feiern könnt. Da hat er wörtlich gesagt, da höre ich die Fußschritte des Messias. Er hat gesagt, wenn ihr als Heiden beginnt, jetzt zu kommen nach Israel, um das Laubhüttenfest zu feiern, da weiß ich, dass unser Messias sehr bald kommen wird. Und ich denke, das Laubhüttenfest ist daher, dass wir jetzt feiern, weniger sein wird es als eine Erfüllung von dem, was in der Bibel steht, sondern mehr als ein Vorschatten von dem, was eines Tages gefeiert worden ist, Israel, dass tatsächlich nicht nur 5.000, 6.000, wie es im letzten Jahr waren, sondern 10, vielleicht sogar hunderttausende Menschen eines Tages aus allen Nationen nach Jerusalem kommen werden, um dieses Fest zu feiern. Und das ist ein Zeugnis für das jüdische Volk. Und ich habe erst vor 2 Tagen, oder jetzt heute Morgen habe ich es in der E-Mail gelesen, aber es war vor 2, 3 Tagen in den Nachrichten, wieder ein Bericht, wo ich sehe, wo das jüdische Volk sich dermaßen überrascht, was die Christen in Israel machen. Wir haben eine Aktion gestartet für die Kinder, die im Norden des Libanons sind und haben versucht, diese Kinder in Bussen runter nach im Süden zu bringen, der Tag über in irgendwelche Ferienparks unterzubringen, haben ihnen ein Tagesprogramm gegeben, damit sie nicht der ganze Tag oben mit dem Sirenen- und Raketenalarm sein sollen. Und eine Tageszeitung hat es aufgegriffen und da waren mehrere Leute zitiert, haben gesagt, wir haben es bei den Juden versucht, alle möglichen Institutionen, da war nirgends Geld da. Am Ende habe ich gehört, es waren Christen, die es bezahlt haben, gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist denn passiert, dass plötzlich Christen kommen und uns als Juden helfen wollen in Israel? Und ich denke, Gott ist dabei, diese 2 Völker Gottes oder diese 2 Zelte in unseren Tagen zusammenzubringen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr ein Teil in diesem Prozess seid, dass Gott euch durch eure Gebete, vielleicht durch irgendwelche praktische Einsätze oder was immer der Herr euch aufs Herz legt, dass er mit dabei helft, dass dieser Tempel Gottes vollendet wird, der eines Tages aus 2 Ölbäumen bestehen wird oder mit 2 Ölbäumen flankiert wird, sagen wir so. Es wird ein Tempel sein, die Mehrheit der Bausteine werden natürlich aus den Nationen kommen. Da wird es wahrscheinlich ganze Wände gehen, auf den goldenen Steinen von diesem Tempel stehen wird Made in China oder Made in Brazil oder Made in Nigeria oder wo auch immer. Momentan sieht es leider nicht so gut aus, dass wir die ganze Wand aus Deutschland zusammenkriegen, aber da müssen wir dran beten und dran arbeiten. Und dann wird es aber auch eine wichtige Stelle geben in diesem Tempel, wo es heißt Made in Israel, wo Menschen aus Israel dabei sein werden, wenn dieser Tempel vollendet sein wird. Und ich sage euch etwas, Gott wird es nicht ohne Israel zu Ende bringen, weil dieses Volk gehört da rein. Paulus sagt es am Anfang vom Römerbrief, das Evangelium vom Kreuz Jesu ist eine Kraft Gottes, die Veränderung bringt, dem Juden zuerst und dann erst dem Heiden. Das heißt, diesem Volk gehört eigentlich diese frohmachende Botschaft Jesu. Und deswegen wird Jesus, bevor er den Schlussstein auf diesen Tempel setzt, dafür sorgen, dass viele aus seinem Volk da drin sein werden. Und ich denke, Gott möchte uns ganz besonders aus Deutschland gebrauchen, gerade in diesem Prozess dabei zu helfen, dass das geschehen kann, dass dieser Tempel in einer Art vollendet wird, wie es tatsächlich dem Herzen Gottes entspricht. Das waren meine Ausführungen, die waren jetzt ein bisschen lang heute, aber es lag mir doch noch auf dem Herzen über das Laubhüttenfest. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu?
Ich habe
ja, die Stiftshütte, denke ich, wird, nehme ich mal an, gar nicht mehr aufgefunden werden. Die Hütte selber bestand ja aus Tierfällen oder aus Teppichen und so weiter. Und ich denke nicht, dass die so lange überlebt haben. Wenn etwas überlebt hat, dann waren es die Möbel, möchte ich mal sagen, die dort in der Stiftshütte gestanden sind, der Schaubrotis, die Menora, die Bundeslade Und seit wir in Israel sind, ich denke, ich habe mindestens schon 10 Versionen gehört, wo die Bundeslade gefunden worden ist. Eine haben wir gehört, die hat sich ganz toll und glaubhaft angehört. Das ist auch der, wo ich am meisten Glauben schenken werde, aber ich sag's euch nicht. Wie sie genau geht, die sagt, die ist gefunden worden irgendwo unter dem Tempelberg. Gibt es eine, die sagt, ist in Äthiopien gefunden worden, Archäologe, der vor ein paar Jahren gestorben ist, er behauptet, er hat sie direkt unter Golgatha, wo das Kreuz gestanden ist, gefunden im Gartengrab. Aber die meisten Archäologen sind sich heute einig, dass Jesus eigentlich im Gartengrab gar nicht gekreuzigt oder begraben worden ist. Aber es ist trotzdem eine wunderbare Pilgerstätte. Aber er ist sich sicher, dass genau dort die Bundeslade liegt und er hat sie gefunden. Manche sagen, die ist in Nordirland irgendwo auf einem Hügel, wo es talmudische Berichte gibt, dass Jeremia, als er geflohen ist, nach Irland eigentlich gegangen ist. Und also es gibt eine ganze Menge Theorien, wo die ganzen Sachen sind. Was mit den übrigen, bis auf die Bundeslade, mit den übrigen Ausstattungen vom Tempel der Fall ist, sagt uns die Bibel, oder nicht die Bibel, die Geschichtsschreibung. Und das findet man auch auf dem Titusbogen in Rom, dass römische Soldaten die nach Rom verschleppt haben. Und es gibt immer die Menora zum Beispiel, auch den Schaubrottisch und man vermutet auch den Brandopferaltar. Und es gibt immer wieder von jüdischer Seite diplomatische Versuche, die versuchen, den Vatikan dazu zu bringen, diese Tempelschätze rauszugeben, weil man vermutet, dass die tatsächlich irgendwo noch in Rom sind und dass die irgendwo in den Gemäuern vom Vatikan sind. Wir haben eine Frau, eine Bekannte von uns, eine Holocaust-Überlebende, ich sage das auch mit großer Vorsicht, sie behauptet, sie hat kurz nach dem Holocaust eine Audienz beim Papst gehabt und er hätte ihr wohl damals mit 2, 3 anderen Jüdinnen nach dem Holocaust die Erlaubnis gesehen, das tatsächlich zu sehen. Und sie behauptet, sie hätte es gesehen, irgendwo in Verliesen. Und auch die Krone von der Königin Esther, also eine ganze Menge Schätze sollen dort sein. Und da ist vielleicht was Wahres drin, weil es gibt tatsächlich diesen Titusbogen, wo römische Soldaten zeigt, wie sie diese ganze Schätze nach Rom gebracht haben. Und man weiß nicht, was mit denen geschehen ist. Also ich denke, die wird es geben, gleichzeitig, gerade was die Bundeslade anbelangt, da gibt es eine Prophezeiung vom Prophet Jeremia, der sagt, wenn die Herrlichkeit Gottes die ganze Erde erfüllen wird, da wird niemand mehr nach der Bundeslade fragen. Und ich denke, von daher ist aus Kuriosität oder für allerlei interessante Nachrichten mal interessant zu lesen, wo sie alles sein könnte, aber ich denke, dass sie nicht noch eine große geistliche Bedeutung haben wird. Gibt es noch eine Frage? Die erste Hütte da. Ja, wenn ihr diese Stelle in 1. Korinther Kapitel 16 und auch vielleicht die vorherigen Kapitel lest, dann seht ihr, dass David hat eben nur die Bundeslade nach Jerusalem gebracht. Die war zuerst in Beth-Schemesh, die Philister haben die geraubt, sie haben sie ins Philisterland gebracht, die sind alle krank geworden. Wenn man den hebräischen Text anschaut, stellt man fest, die haben alle Hämorrhoiden gekriegt. Die Philister wollten sie dann wegkriegen. Und haben sie dann nach Beth-Schemesh geschickt. Von dort ging sie hoch nach Kiriat Jearim. Und in Kiriat Jearim ist sie dann vor mehrere Jahrzehnte gewesen. Und David hat sie dann nach Jerusalem geholt. Hat dort ein besonderes Zelt für sie aufgerichtet, auf dem Berg Zion. Aber er hat sich nie die Mühe gemacht, die übrige Stiftshütte, die auf Gibeon, das ist leicht nördlich von Jerusalem, wer es heute angeht, wie heißt es, wo der Johannes wohnt? Givatzef, in der Nähe von Givatzef, wo Johannes Galloff wohnt, da ist früher die Stiftshütte für eine Zeit lang gewesen. Die war nach wie vor dort, aber ohne Bundeslade. Und die Bundeslade ist in der Bibel immer das Symbol für die Gegenwart Gottes gewesen. Das heißt, die Gegenwart Gottes war in Jerusalem auf dem Berg Zion, aber die Stiftshütte ist nach wie vor nach allen Vorschriften behandelt worden, mit Opfer und so weiter, aber jedoch ohne die Gegenwart Gottes drin. Und ich denke, das ist ein ganz interessantes Parallele, was wir dort finden. Das findet ihr alles in 1. Chronik 16. Könnt ihr daheim nochmal ein privates Bibelstudium machen. Willst du eine Jahreszahl, oder? Also, so wie ich es verstehe aus dem Kontext heraus, würde es sein, wenn eben Jesus zurückgekommen sein wird und sein Friedensreich auf diese Erde aufrichten wird. Und ich denke, dann wird erstens der Thron Gottes, sagt die Bibel, oder dieser König David, von dem wir vorher die Stelle gelesen haben, wo David diese Prophezeiung bekommt: Ich werde dir einen Sohn entstehen lassen, den ich meinen Sohn nenne, der mich seinen Vater nennen wird. Sein Königtum wird ewig sein. Das ist ein Bild auf Jesus. Und sein Thron wird eines Tages in Jerusalem stehen. Die Bibel sagt, alle Nationen, alle Völker werden dann nach Jerusalem ziehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und ich denke, genau in dieser Zeit wird es auch sein, dass das Laubhüttenfest wieder gefeiert wird in Jerusalem und alle Völker einmal im Jahr pilgern werden und Delegationen schicken, um das Fest dort zu feiern. Na gut, die sind ja dabei, diese ganze Geräte nachzubauen. Und da gibt es tatsächlich ein Tempelinstitut, das ist in der Altstadt, und da gibt es eine ganz interessante Ausstellung. Wenn ihr mal in Israel seid, rate ich euch, das anzuschauen, wo tatsächlich eine tolle Ausstellung ist über die ganzen Geräte, die im Tempel gewesen sind. Und dann gibt es noch diese Gruppe der Tempelgetreuen. Die sind eine ganz besonders entschiedene Verfolger der vom Wiederaufbau des Tempels, und die versuchen jedes Jahr den Eckstein zu legen vom neuen Tempel in Jerusalem. Kommt dann mit so einem riesen Stein, fahren sie mit dem Lastwagen hin zur Westmauer. Die Polizei weiß schon im Voraus, die kommen. Das wird dann im Voraus alles verhindert, aber sie machen es mehr symbolisch, dass es stattfindet. Und es gibt tatsächlich eine Gruppe, die das tut, aber das ist eigentlich, muss man sagen, eine ganz verschwindend kleine Gruppe im Judentum. Die meisten Juden eigentlich wollen in einer gewissen Weise gar nicht, dass der Tempel aufgebaut wird, weil das würde bedeuten, und da passt gut auf, dass eigentlich die ganze Lehre, auf die das rabbinische Judentum heute aufgebaut ist, dass die eigentlich nichtig würde. Weil das rabbinische Judentum, wenn er heute Leute fragt, ja, was macht ihr denn mit euren Sünden, warum schlachtet ihr keine Tiere mehr, sagen, ja, das brauchen wir nicht, weil wir durch unsere guten Taten, durch unsere Gesetzeswerke, würden wir sagen, durch unsere Mitzvot, sind wir in der Lage, unsere Sünden auszuwaschen. Und plötzlich hätten sie wieder einen Tempel, das heißt, das, was ich vorher gestern gesagt habe, wäre plötzlich nicht mehr wahr, und dann müssten sie plötzlich wieder Opfer darbringen. Von daher sind im Judentum gar nicht so arg viele Leute interessiert, tatsächlich einen Tempel wieder aufzubauen, weil das theologisch eine ganz heikle Sache für sie bedeuten würde. Ich weiß die Straße, aber die fällt in Feldmar, aber das ist, ich kann es euch erklären, wenn ihr von der Klagemauer hochlauft ins jüdische Viertel und dann die erste Parallelstraße, die so parallel zur Klagemauer ist, rechts, und da hat es dann das Tempelinstitut. Und da gibt es zwei Gebäude, das ist, da hat es dann auch eine Pizzeria in der Nähe, könnt ihr eine gute Pizza bekommen. Und da hat es zwei Gebäude, die heißen Tempelinstitut. Da sind Schilder draußen, wenn ihr da Leute in der Nachbarschaft fragt, die sagen euch alle, wo das zu finden ist. Ja, ich denke schon, dass ich glaube, dass das Volk Israel das einzige Volk auf dieser Erde ist, das von Gott eine Verheißung einer nationalen Erweckung hat. Und wobei man dennoch sagen muss, dass viele Leute von denen, die jetzt zum Beispiel heute starben oder in der Vergangenheit gestorben sind, ohne den Glauben an Jesus, ich meine Zweifel habe, wo die nachher sein werden. Ich habe eigentlich keine Zweifel. Die Bibel sagt, dass es nur einen Weg gibt zum Fahren, und das ist durch die Person Jesus. Und von daher denke ich, dass tatsächlich am Ende, wenn Jesus eingreifen wird, das ganze Volk ihn erkennen wird und ihn als Messias anerkennen wird. Und es gibt zunehmend auch Rabbiner, die bereit sind, sich mit dem Messiastum von Jesus auseinanderzusetzen. Und man vermutet, dass es heute womöglich schon eine ganze Menge solche verborgene Christen oder Messiasgläubige gibt, gerade unter orthodoxen Juden. Aber ich denke, dass zur Zeit, wenn Jesus kommt, auch ein ganzer Teil dabei sein werden, die ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht angenommen haben. Und ist jetzt eine ganze heilsgeschichtliche Frage, wer wird denn zu seinem Tempel gehören und wer nicht, weil die Nationen werden ihm ja auch in gewisser Weise säen. Die Bibel sagt, er wird gesehen werden von allen Nationen und alle werden seine Knie vor ihm beugen. Und viele Leute werden gerichtet werden in dieser Zeit. Und ich persönlich, wobei ich dem jetzt nicht zu viel Gewicht geben werde, bin der Meinung, dass der Tempel Gottes, die Gemeinde oder dieses Geheimnis Gottes vollendet sein wird, wenn eben Jesus zurückkommt und wir werden mit ihm dann auf dieser Erde herrschen. Aber ich glaube nicht, dass da unbedingt alle Juden schon dabei sein werden, die zu diesem Tempel gehören. Da werden vielleicht welche sein, die zurückbleiben und die aber dann, wenn Jesus kommt, ihn erkennen werden. Und, aber wie das alles, ich denke, das ist Spekulation, wo wir ein bisschen warten, wie das geschieht und dann sagen wir, ah, so läuft's. Zerubabel gegen Babel oder der wieder Babel streitet. Gibt es noch eine Frage, sonst beende ich im Gebet. Das ist 2. Mose 34, glaube ich, gewesen. 2. Mose 34, Vers 24, glaube ich. Also 2. Mose 24, 34, irgendwo zwischen der Verse 18 bis 24 ist einer der Verse. Gut.